Ja, ich habe heute einen Text ja mehr oder weniger zugewiesen bekommen. Das war gar nicht so leicht, weil ich habe mir den ja nicht selber ausgesucht. Sarah hatte den ausgesucht. Die Perikope, ja, aber manchmal, also es ist so, ich weigere mich manchmal auch die Perikope zu nehmen. Also manchmal ist es so, dass mir die Perikope auch nicht so viel sagt, ne, und dann nehme ich sie nicht. Und diesmal war es so, die Perikope hat mir nicht so viel gesagt, aber sie war schon festgelegt, also musste ich sie nehmen. Und insofern ist daraus jetzt was Spannendes entstanden. Also es wird so ein bisschen eine Predigt, die in verschiedene Richtungen sich ausstreckt, würde ich sagen. Und vielleicht hoffentlich bei euch so die ein oder andere Reaktion weckt und ihr vielleicht an dem einen oder anderen hängen bleibt. Und ich hoffe, dass jeder von euch dann am Ende irgendwas mitnimmt. Dieser Text, ich weiß nicht, ich hoffe, die meisten von euch haben ihn vorher noch nicht gelesen. Der steht ganz am Anfang von der Bibel. So einer der, wahrscheinlich einer der frühesten Texte in der Bibel, über die ich je gepredigt habe. 1. Mose Kapitel 13. Wer weiß ungefähr, um was es da geht? Jetzt so Bibelgrundwissen nochmal hier. Quiz sozusagen. Also ganz am Anfang ist ja, ihr erinnert euch vielleicht so, die Schöpfung und Adam und Eva, dies und das. Und dann kommt die Sintflut, dann kommt der Turmbau zu Babel und danach geht es gleich unvermittelt los mit Abraham, genau, der aus Ur in Chaldea kam. Haben wir mal so ein Lied gelernt im Rallye-Unterricht. Habt ihr schon gehört von Abraham, der aus Ur in Chaldea kam? Wisst ihr, wo Ur in Chaldea liegt? Habe ich auch erst jetzt für die Predigt nachgeguckt. Im Irak, genau, im heutigen Irak. Also so ganz an der Grenze, man könnte sagen, am Persischen Golf. Also genau auf der anderen Seite vom, also von Israel aus gesehen, genau auf der anderen Seite vom, ja, wie nennt sich das überhaupt? Dieser Bereich zwischen den Meeren? Ja, ja, also ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und das Spannende finde ich an diesen Texten, es ist ja der Winter, kommt jetzt, ne? Wir sind kurz vor dem Winter. Oder wir sind eigentlich am Anfang des Winters. Heute ist der erste Tag mit der Winterzeit. Ihr habt alle eine Stunde länger schlafen können, hoffe ich. Oder wahrscheinlich hat keiner wirklich eine Stunde länger geschlafen, aber ihr durftet eine Stunde länger ausruhen. Und ich finde, der Winter ist ja, ich frage mich immer, ob ich es gut finde, in einem Land zu wohnen, in dem es Winter und Sommer gibt oder nicht. Das würde mich mal interessieren, wie seht ihr das so? Würdet ihr lieber in einem Land wohnen, wo, also wenn ihr jetzt ja alles mitnehmen könntet, würdet ihr dann lieber in einem Land leben, wo immer Sommer ist?
Langweilig.
Nee? Okay, es ist so gemischt, so halb-halb. Ich würde manchmal, also vor allem jetzt im Herbst, dann traue ich schon immer so ein bisschen dem Sommer hinterher, dann würde ich schon manchmal sagen, ja. Aber auf der anderen Seite hat ja der Winter auch so ein ganz anderes Lebensgefühl. Und man verbringt viel mehr Zeit drin, man verbringt auch überhaupt mehr Zeit für sich alleine, würde ich mal behaupten. Es wird früher dunkel und man hat auch mehr Zeit zum Nachdenken. Aber es ist vielleicht auch so eine Zeit der Depression. Und ich finde, trotzdem ist der Winter jedes Mal auch so eine Zeit, in der man sich so ein bisschen neu ausrichtet, in der man so gucken kann, was war gut, was war schlecht, in der man so ein bisschen planen kann, was mache ich im Sommer. Viele planen im Winter auch schon mal ihren Urlaub für den Sommer und der wird dann doch ganz anders als erwartet. Oder sie überlegen sich, welche Projekte starte ich im Frühjahr, baue ich ein neues Carport oder keine Ahnung, pflanze ich irgendwo eine Blumenwiese oder so. Also man überlegt sich neue Sachen. Und so will ich diesen Text nutzen, jetzt so am Start des Winters, will ich diesen Text nutzen, mit euch zusammen vielleicht so ein bisschen zu überlegen, wo geht so geistlich, wo sind vielleicht so Punkte, in denen ich auch geistlich mich neu orientieren möchte in meinem Leben. Es ist ja so, das ist halt, wie gesagt, einer der ersten Texte mit Abraham in der Bibel. Und Abraham startet so ganz unvermittelt, habe ich gerade schon gesagt. Da kommt erst der Turmbau zu Babel. Und dann geht es auf einmal los hier mit der Familie von Abraham. Und man weiß gar nicht so richtig, wo kommen die eigentlich her? Von wem, also auch diese ganzen Frauen, die die heiraten, wo kommen die alle her? Und es spielt auch gar nicht so eine große Rolle, sondern es geht mit dieser Familie los. Und Abraham bekommt den Auftrag, loszuziehen da aus Ur in Chaldea nach Kanaan. Und das macht er dann auch. Und deshalb will ich den Titel dieser Predigt nennen, weil das der erste Text ist, der so richtig, ich würde sagen, in der Jetztzeit spielt, biblisch gesehen. Alles andere ist ja so in der Urzeit. Das nennt sich auch Urgeschichte. Und dann fängt die Jetztzeit an. Also alles, was so in der Geschichte Israels irgendwie in greifbarer Nähe ist. Also so ab, sagen wir mal, so 1100, 1200 vor Christus. Und das würde mich mal interessieren, oder das Interessante finde ich daran, dass es dann so der Übergang in die Wirklichkeit ist, die wir heute so erleben. Also nicht wir heute erleben, wir leben nicht irgendwo in Israel und hüten Schafe und leben als Nomaden, aber die Leute, die Bibel gelesen oder die ersten Hörer der biblischen Geschichten sozusagen. Und deshalb will ich diese Predigt nennen: Frieden finden jenseits von Eden. Das ist ein sehr klangvoller Titel. Ich weiß, da könnte man auch ein Buch schreiben, das so heißt. Aber ich hoffe trotzdem, dass es... Schatz, du kannst mit den Kindern auch ruhig rausgehen, ne? Ist nur ein Vorschlag, damit ich Frieden finden kann. Okay, aber dann müsst ihr bitte leise sein, Carly. Gut. Also, Frieden finden jenseits von Eden, könnte man auch ein Buch drüber schreiben, aber... wie gesagt, das sind heute nur ein paar Gedankenanstöße und vielleicht schreibt dann einer von euch ein Buch darüber, wie man Frieden finden kann jenseits von Eden. Und der erste Gedanke ist für mich, Menschen lassen sich nicht festlegen. Menschen verändern sich. Abraham ist dieser erste Mensch, der wirklich eine Rolle spielt in der Bibel. Also nach Adam natürlich. Aber Abraham ist der Erste in der Jetzt-Welt, der sozusagen wirklich eine Rolle spielt. Und der muss losziehen von Ur in Chaldea und er wird so als eigentlich, auch in der ganzen Geschichte Israels, als Superhero dargestellt. Also eigentlich immer, wenn man an Abraham denkt, denkt man an einen sehr gläubigen, sehr reifen Menschen. Und die erste Geschichte, die wir von ihm hören, ist, dass er seine Frau Sarah als seine Schwester ausgibt in Ägypten. Und sie damit dem Pharao unterjubelt, weil der sie so hübsch findet. Und dafür kassiert er eine ganze Menge Tiere und Gold und alles Mögliche, was er dann später mitnimmt. Und das geht natürlich total schief. Der Pharao, also Gott straft den Pharao dafür, dass er Sarah zur Frau nimmt. Und es endet in einem totalen Chaos. Abraham muss mit Sarah wieder davonziehen. Also er verrät quasi eigentlich seine eigene Frau. Die findet es auch keine so gute Idee. Das passiert später nochmal übrigens. Er lernt also auch nicht wirklich was draus. Und interessant finde ich, dass man jetzt denken könnte, naja, der Abraham, der ist aber auch nicht so richtig eine vorbildliche Person. Man erfährt auch gar nicht, warum hat Gott den ausgesucht. Das heißt nicht, zumindest am Anfang heißt es nicht, ja, Gott hat ihn ausgesucht, weil er besonders gläubig war. Bei Noah heißt es ja so, er war der einzige Gottesfürchtige, deshalb hat Gott ihn verschont vor der Sintflut. Bei Abraham steht nichts. Es ist einfach halt, als hätte Gott so wahllos mit dem Finger irgendeinen ausgesucht. Und dieser Abraham, der erscheint in der Bibel dann sehr unterschiedlich. Manchmal ist er super weise, er trifft Entscheidungen, die kann man sich gar nicht so erklären, wie er auf diese Idee gekommen ist. Manchmal ist er extrem gottesfürchtig, so gottesfürchtig, dass er seinen einzigen Sohn Isaak oder zumindest den einzigen Sohn von Sarah opfern würde für Gott. Also er beweist Gott das ultimative Vertrauen und dann auf der anderen Seite solche Sachen. Ja, dann tut er so, als wäre seine Frau seine Schwester, damit er keinen Ärger mit dem Pharao kriegt. Und vielleicht sogar, um noch ein bisschen Gold einzuheimsen. Und das finde ich faszinierend, weil das zeigt, in der neuen Welt, in der Jetzt-Welt, nach dem Garten Eden sozusagen, in der neuen Realität, lassen sich Menschen nicht mehr festlegen. Das war vielleicht vorher auch schon nicht so. Adam war vielleicht auch nicht so kalkulierbar und Eva war vielleicht auch nicht so kalkulierbar. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist keiner von uns vorhersehbar. Wir haben vielleicht einen Charakter und ich glaube, dass aber eine der großen Lügen unserer Zeit ist, dass wir uns auf diesen Charakter festlegen lassen. Dass wir glauben, wenn wir einmal wüssten, wer wir selber sind, wenn wir uns selbst entdeckt oder selbst erfunden haben, dass wir diese Person dann immer bleiben müssen. Und ich glaube, dass vieles, ich hatte das schon mal in der Predigt gesagt, ich glaube, vieles trägt dazu bei, dass wir zum Beispiel, dass Journalisten Dinge von Politikern ausgraben, die vor 40 Jahren passiert sind und sagen, guck mal, was das für ein Mensch ist. der kann doch heute nicht dies oder jenes, diese oder jene Verantwortung übernehmen. Und es führt, glaube ich, zu der Problematik, dass in unserem Kopf Menschen zu so statischen Bildern werden, dass wir denken, aha, dieser Mensch ist so und so und weil er so und so ist, deshalb kann ich ihm vertrauen oder kann ich ihm eben nicht vertrauen. Es hat aber auch viel mit Äußerlichkeiten zu tun. Ja? Es gibt so Untersuchungen, dass zum Beispiel Leute, die Brillen tragen, denen vertraut man mehr. Also ich würde Brigitte und Christoph vielleicht eher eine Versicherung abkaufen, als jetzt will ich natürlich keinen hier vor den Kopf stoßen, aber Dominik zum Beispiel. Dominik wiederum hat einen Bart, ja, das ist, hat vielleicht auch dann irgendeine Wirkung auf mich. Vielleicht denke ich, okay, der ist ein kerniger Typ, der weiß so, worauf es ankommt im Leben. Also ihr merkt so Äußerlichkeiten, die beeinflussen einen auch. Und deshalb ist es auch manchmal so, wenn Leute ihr Gesicht, also sozusagen irgendwas sich verändert, dass man dann auch die Wahrnehmung von ihnen total verändert. Und das ist manchmal ganz faszinierend, weil man dann merkt, ah ja, okay, ich habe die Person vielleicht auch bis jetzt ganz anders, ganz falsch wahrgenommen. Also gerade so Leute, die so ein Vollbart haben, wenn die sich mal rasieren, das kann manchmal ganz verstörend sein. Ne? Ich kenne auch Geschichten, wo Kinder, also wo der Vater immer einen Vollbart hatte, und dann die waren total verstört, als der sich mal rasiert hat. Also die dachten, da wären Fremde im Haus, obwohl sie ja von der Stimme her und allem wussten, das ist der Vater. Aber irgendwie, also das Optische spielt dann doch irgendwie auch eine große Rolle. Ne? David ist noch so ein Beispiel in der Bibel. Ein großer Held, ein Superheld. Ich glaube, jedes Kind in Israel kriegt so David als das große Vorbild irgendwie vorgestellt. Und dieser David, der erscheint in der Bibel auch zu 90% als Vorbild und macht eigentlich zu 90% alles richtig oder irgendwie gut. Aber es gibt halt auch 10%, in denen er richtig, richtig tief ins Klo greift. Und ich finde es gut, dass die Bibel da kein Geheimnis draus macht, sondern dass die Bibel uns das so offen und ehrlich erzählt, weil sie uns damit konfrontiert, Menschen lassen sich nicht festlegen. Wir Menschen sind eben nicht Gott, wir sind nicht wie Gott in dem Bezug. Wir sind wandelbar. Wir haben zwar etwas, was von Gott erschaffen wird, wir haben eine Nefesh in uns, also etwas, was uns ausmacht. Irgendwie, wir haben Begabungen, wir haben Talente, wir haben auch ein Aussehen, was Gott uns, also einen Körper, den Gott uns geschenkt hat. Und trotzdem sind wir wandelbar und nicht festzulegen. Also wir haben innerhalb dieses gegebenen Spielraums, den Gott uns, oder dieses Körpers und diese Seele, die Gott uns gegeben hat, haben wir einen Spielraum, wo wir uns bewegen können. Und das bedeutet, dass wir eben auch auf der einen Seite richtig großartige Dinge vollbringen können und auf der anderen Seite ganz, ganz schlimme Dinge tun können. Und es kann die gleiche Person sein, die das tut. Und wir können nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Diese Person ist gut oder diese Person ist schlecht. Bei Disney ist es oft genau das Gegenteil. Da gibt es immer die Guten und die sehen auch meistens schon gut aus. Also ich finde, oft sieht man schon, wer böse ist und wer nicht, oder? Es gibt so Gesichtszüge, die sehen irgendwie böse aus. Und Disney prägt es so ein bisschen. Disney macht immer, eine Person ist gut und eine Person ist schlecht. Und dann ist es auch sehr leicht für unseren Kopf, das so anzunehmen, weil wir mögen es gerne, wenn wir einschätzen können, wie ist eine Person. Wir mögen es gerne, wenn wir wissen, ah ja, der wird am Ende was Gutes tun und der wird am Ende der Böse sein und der wird besiegt. Das ist eine schöne Geschichte. Aber im echten Leben ist es nicht so. Jenseits von Eden ist es nicht so. Das ist der erste Punkt von jenseits von Eden, Frieden finden. Menschen ändern sich. Was ich heute sage, wenn ich heute hier predige oder wenn ich heute hier Lobpreis leiten würde und ich sage Dinge über Gott, die ich wirklich glaube aus vollem Herzen und die mit der ganzen Überzeugung und die euch mitreißen und die euch vielleicht begeistern und trösten in diesem Moment, dann kann es trotzdem sein, dass ich die gleiche Person morgen oder in einem Jahr die tiefsten Glaubenszweifel habe. Ja, dass ich kämpfe mit meinem Glauben. Dass ich vielleicht in 3 Jahren sogar Dinge, die ich heute sage, widerrufen würde. Dass ich sagen würde, das sehe ich heute nicht mehr so. Und es ist okay, weil Gott uns nicht festlegt auf der auf die Person, die wir heute sind, sondern Gott geht diesen Weg mit uns und Gott geht auch diesen Weg mit Abraham. Gott lässt Abraham nicht fallen an einer Stelle, an der er einen Fehler macht, sondern er fängt immer wieder neu mit ihm an. Und er hält trotzdem immer wieder fest an seiner alten Verheißung. Also was ich heute sage, was ich heute singe, kann ich morgen bereuen. Und das macht trotzdem nicht ungültig, was ich heute sage, weil Gott mich heute im Hier und Jetzt gebraucht, um zu euch zu sprechen. Hoffentlich. Und wenn jemand etwas sagt, was mich berührt, vor 10 Jahren, dann hat dieser Moment trotzdem einen Wert, auch wenn die Person heute eine ganz andere ist und wenn sie heute was ganz anderes sagt. Könnt ihr damit was anfangen? Das ist für mich eine Realität jenseits von Eden, mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen. Ich nenne die Aufbrechen. Also das ist der Titel von dieser Realität, ist Aufbrechen. Also einmal heißt es Aufbrechen von Rollenbildern, wir brechen etwas auf, und auf der anderen Seite heißt es auch Aufbruch im Sinne von Losgehen. Der zweite Punkt ist Loslassen, und da kommen wir zu dem Predigttext heute. Und ihr werdet gleich merken, wenn ich euch den vorlese, dass er mich und vielleicht warum er mich so ein bisschen herausgefordert hat. Da geht es nämlich um Abraham und Lot. Der ist dann sozusagen die zweite Geschichte nach der Geschichte mit Sarah. Abraham hat ja einen, was ist es, sein Neffe, Lot, also der Sohn von seinem Bruder. Der Bruder ist schon tot, also Lot ist sozusagen, eigentlich könnte man sagen, so das Nächste an Familie, was ihm noch bleibt. Und Lot kommt mit ihm. Das ist auch ganz interessant, wie das steht in Genesis 12. Da sagt Gott zu Abraham, geh mal nach Kanaan los. Und dann heißt es, und Abraham ging los und Lot kam mit ihm. Ganz ungefragt, das war irgendwie klar, der kommt einfach mit. Lot gehört irgendwie dazu. Die waren ja auch Nomaden damals. Das heißt, deren Realität war auch, sie sind eigentlich sowieso nie immer an einer Stelle geblieben. Sie hatten zwar so mehr oder weniger dieselbe Route, die sie immer abgezogen sind. Und diese Route haben sie jetzt verändert. Aber insofern war das für Lot selbstverständlich, wenn Abraham woanders hingeht, dann gehe ich da mit. Und jetzt ist diese Geschichte in Ägypten vorbei mit Sarah. Und dann heißt es, so zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Unter anderem auch deshalb, weil er seine Frau als seine Schwester verkauft hatte. Will ich nur noch mal erwähnen, damit ihr euch daran erinnert. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai. Eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnen, denn ihre Habe war sehr groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und die Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind doch Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie sehr wasserreich war und saftig. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war diese Fläche bis nach Zoar hin. Wie der Garten des Herrn gleich wie Ägyptenland, so sah diese Landschaft aus. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten, also trennten sich ein Bruder von dem anderen. So dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten gegen den Herrn. Soweit die Geschichte. So, was sind jetzt? Jetzt würde mich mal interessieren, ihr guckt auch alle so ein bisschen Fragen, merke ich schon. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind eure Gedanken zu diesem Text? Könnt ihr einfach mal so ein paar Stichworte rausrufen. Was findet ihr daran faszinierend?
Abraham ist geschickt, dass er seinen Neffen wählen lässt.
Ja. Dass Abraham Lot wählen lässt, wo er hingeht. Das ist auch so, glaube ich, das, was meistens als Schwerpunkt so in dem Text gesehen wird.
Andererseits geht auch das Risiko an, dass er das kargere Land besiedeln muss und Lot in die fruchtbare Ebene geht.
Genau, also er nimmt sich selber auch zurück, könnte man auch sagen, ne? Also Abraham. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, Gott hatte ja Abraham dieses Land schon verheißen, ne? Also eigentlich, was hätte Abraham gemacht, wenn Lot gesagt hätte, ich bleibe hier? Ja, dann hätte er gehen müssen. Aber Gott hatte ihm ja vorher schon dieses Land verheißen. Also das hätte dann so ein bisschen im Widerspruch gestanden zu Gottes Verheißung. Aber gut, wir wissen es nicht. Es ist ja zum Glück auch nicht so gekommen. Sondern Lot hat ja das fruchtbare Land genommen. Also der zweite Punkt ist loslassen. Das ist so das, was mich an diesem Text eigentlich am meisten bewegt hat. Loslassen. Also Abraham und Lot. Lot, könnte man sagen, ist so das Einzige, was von seiner alten Heimat übrig bleibt für Abraham. Also Lot ist alles, was er von seiner Familie mitnehmen kann. Kurz zuvor ist nämlich auch Abrahams Vater gestorben. Wie gesagt, der Bruder ist auch gestorben. Also ist Lot eigentlich das Einzige, was er aus seiner alten Heimat, Ur in Chaldea, aus diesen Gründen, wo sie dort rumgewandert sind, mitgenommen hat. Die Einheimischen des neuen Landes, wo er jetzt ist, die sprechen ja eine ganz andere Sprache. Wir wissen gar nicht, wie die sich eigentlich miteinander verständigt haben. Die werden auch andere Kulturen gehabt haben. Es wird alles für ihn fremd gewesen sein. Und Lot ist so das eine, was er noch von zu Hause mitgenommen hat. Deshalb nennt er ihn auch Bruder. Ist ja komisch, ne? Eigentlich ist sein Neffe. Also wer nennt seinen Neffen Bruder? Ist nach unserem Verständnis seltsam. Aber die werden mehr gewesen sein als nur Verwandte, sondern die werden Freunde gewesen sein. Und die werden sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet sein und werden sich auch gegenseitig viel bedeutet haben. Und deshalb liegt Abraham viel daran, oder Abram heißt er da noch, viel daran, zu der Zeit sich nicht anzulegen mit Lot und das nicht im Bösen auseinandergehen zu lassen. Und das ist auch das Faszinierende, wie er das hier schafft, dass er, der Ältere, der Weisere, der Reichere auch, wie uns der Text erzählt, dass er, der jetzt, der quasi in dieser höheren Position ist, dass er jetzt seinen Neffen wählen lässt, welches Land er besiedeln will. Und das könnte man auch ein Stück weit, es spielen zwei Sachen eine Rolle. Es spielen zwei Abschiede dabei eine Rolle. Es spielt nicht nur der Abschied von Lot an und für sich eine Rolle, dass er überhaupt sagt, wir trennen uns jetzt hier, sondern es spielt eben auch, wie ihr schon gesagt habt, eine Rolle, dass er sich davon verabschiedet, dass er dieses reiche Land beweiden darf. Sondern dass er sich dafür entscheidet, für mich wird in Zukunft immer dieser karge Teil bleiben. Und ich werde mit meinen großen Herden für immer in diesem Land bleiben, was vielleicht gerade so genug hergibt. Da ist aber nicht mehr viel Platz für Wachstum. Also es ist so, wenn man Schafe hat, ja, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs in meine eigenen Schaferfahrungen. Ich habe natürlich keine Herden wie Abraham, noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Ich weiß auch nicht, wie die das damals gemacht haben. Das ist ja verrückt. Aber wenn man Schafe hat, dann freut man sich natürlich, wenn die Schafe was Gutes zu fressen kriegen. Also es tut mir immer im Herzen weh, wenn ich da hinkomme und ich sehe, die Weide ist abgefressen und ich muss sie aber noch irgendwie 2-3 Tage da irgendwie zwingen, da zu bleiben. So, fresst die letzten Halme noch ab, dann kriegt ihr die neue Weide. Das tut einem weh. Man möchte gerne, dass die Schafe auf eine gute Weide kommen, auf eine saftige Weide kommen. Und je mehr Schafe es werden, also ich habe dieses Jahr 3-mal so viele Schafe wie letztes Jahr, desto mehr muss man natürlich auch überlegen, wo kann ich die denn überall noch hinstellen, dass die wieder frisches Gras finden. Und irgendwann ist eine gewisse Grenze erreicht und dann weiß man, okay, den Schafen wird es, wenn es noch mehr werden, nicht mehr gut gehen. Und dann muss man eher zurückfahren. Und ich glaube, das ist auch eine emotionale Sache für einen Schäfer. Nicht nur eine rein finanzielle oder wirtschaftliche Sache, zu entscheiden, ich behalte diese trockenen Flächen, wo die Schafe sich vielleicht nicht so wohlfühlen, wo ich vielleicht nicht so oft dieses Gefühl habe, ach, alles ist gut, die haben immer genug zu fressen, sondern ich muss immer irgendwie kämpfen, so ein bisschen ums Überleben. Also er verabschiedet sich auch davon. Und das ist der zweite Punkt, also der zweite Punkt jenseits von Eden, Frieden finden, ist der Punkt Loslassen. Gibt es Menschen in deinem Leben, die du am liebsten für immer bei dir behalten möchtest? Da sagt ihr jetzt bestimmt alle, ja, ist ja auch in Ordnung so. Ne? Ich glaube, gerade liebe Geschwister oder Partner, Ehepartner oder vielleicht Freunde, die möchte man am liebsten für immer bei sich behalten. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig, dass wir so eine gewisse Stetigkeit in unserem Leben haben. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir am liebsten festhalten würden. Aber wir müssen schon früh lernen, dass wir nicht alles festhalten können. Oft sind es so die ersten Spielsachen, die man hat, die dann verloren gehen. Man lässt sie irgendwie an einer Autobahnraststätte liegen oder so. Und die Eltern sagen, nee, da drehen wir jetzt nicht nochmal um. Oder irgendwie sowas. Und man lernt, ich kann nicht alles festhalten im Leben. Und es ist sogar so, dass selbst die Menschen, die man am liebsten mag und die man am liebsten für immer bei sich behalten möchte, manchmal nicht für immer bei sich halten kann. Manchmal, weil sie sterben oder weil irgendwelche Schicksalsschläge einen auseinanderreißen. Und manchmal, weil man merkt, unsere Herden sind einfach zu groß geworden. Wir können nicht mehr auf dem gleichen Land weiden. In Westernfilmen würde man vielleicht sagen, diese Stadt ist zu klein für uns beide. Das ist aber vielleicht eine etwas zu coole Art und Weise, etwas auszudrücken, was manchmal emotional einfach passiert. Nämlich, dass nicht genug Platz da ist für beide, dass man sich auseinanderentwickelt. Ich meine jetzt eben nicht unbedingt nur Partnerschaften, sondern eher vielleicht auch Freundschaften oder andere Beziehungen, die einem viel bedeuten. Und dass man einfach merkt, um weiter wachsen zu können oder uns weiter entwickeln zu können, müssen wir uns jetzt hier trennen. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Schritt. Und es erfordert sehr, sehr viel Kraft und Weisheit, diesen Schritt zu gehen. Und das finde ich so krass, dass der Text es hier so kalt rüberbringt. Manchmal wünsche ich mir die Bibel wie so ein Film, dass ich mal sehen kann, was ist wirklich vorgegangen in Abraham. Der wird ja nicht einfach morgens aufgestanden sein und gesagt haben, so, das reicht jetzt, trennen wir uns hier mal, Lot. Sondern das wird ja lange in ihm gereift sein. Der wird ja seit vielen Wochen darüber nachgedacht haben, vielleicht schlaflose Nächte gehabt haben, vielleicht gedacht haben, nee, irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir überlegen uns ein System, die Weide kriegst du, die Weide krieg ich oder so. Aber wir bleiben zusammen. Also ich denke mal, er wird so lange gewartet haben, bis es wirklich nicht mehr anders ging und diese Entscheidung zu treffen. Aber irgendwann hat er gemerkt, es geht nicht anders und hat diese einzig weise richtige Entscheidung getroffen. Und die hat er auf eine weise Art und Weise getroffen. Nämlich er hat quasi Lot die Entscheidung überlassen. Er hat gesagt, du bist noch jung, deine Herden sind zwar noch kleiner als meine, aber die können größer werden als meine. Und deshalb darfst du dir aussuchen, wo du deine Zukunft aufbauen möchtest. Das war ein interessanter Gedanke, den ich in einem Podcast gehört habe zu dieser Bibelstelle. Da hat die Frau gesagt, eigentlich können wir uns ein Vorbild nehmen an Abraham hier, dass er die Zukunft bei seinem Neffen Lot sieht, bei dem jungen Mann, der sozusagen noch seine Zukunft aufbauen kann. Dass er ihm nicht sagt, pass auf, du kannst jetzt erstmal hier auf den harten Feldern weiden und musst dich auf Asphalt wachsen sozusagen, um dann irgendwie deine Zukunft leben zu können, sondern er sagt ihm, du darfst dir aussuchen, wo du dich entwickeln möchtest. Machen wir das so, als ich bin ja selber noch nicht alt, noch nicht sehr alt, aber erlauben wir den nächsten Generationen, die nach uns kommen, zu wählen, wie sie ihre Zukunft aufbauen möchten? Lassen wir ihnen die Wahl, welche Weideflächen sie besetzen sozusagen? Die Frau hat gesagt, das fand ich eben interessant, sie hat gesagt, ist doch lustig, dass wir die letzte Generation oder dass wir diese Generation jetzt Generation Z nennen und uns dann darüber wundern, dass sie sich selber als die letzte Generation sehen. Und vielleicht ist es wirklich so ein Spiegel, den wir uns vorhalten müssen, ja, dass wir diese Generation falsch beurteilen. Dass wir sagen, ja okay, wir geben euch eine Weide, ja, da dürft ihr euch mal ausprobieren. Und wenn es dann auf der Weide nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann verurteilen wir sie. Abraham macht es hier ganz anders. Er sagt zu Lot, du darfst es dir selber aussuchen. Und wir merken, wenn wir später die Geschichte weiterlesen, dass es nicht vielleicht unbedingt die beste Entscheidung war, die Lot getroffen hat. Auch wenn es erstmal wirtschaftlich gut aussieht für ihn dort. Aber geistlich sieht es ganz schlecht aus. Und trotzdem bleibt Abraham auch später an seiner Seite und er haut ihn raus, wenn es Probleme gibt. Aber für mich ist es ein Stück weit schon ein Vorbild fürs Loslassen. Loslassen, einmal die Person loslassen, wenn ich merke, sie braucht mehr Platz. Aber auch vielleicht loslassen von eigenen Vorstellungen, loslassen von eigenen Visionen. Das ist eines der Geheimnisse unseres Seins jenseits von Eden, dass wir nichts festhalten können, dass alles ein Ablaufdatum hat. Alles hat ein Verfallsdatum. So ist es in dieser Welt, in der wir leben. Nichts bleibt ewig. Und manchmal müssen wir eben auch Träume loslassen. Also auch Dinge, die wir uns vielleicht vorgestellt haben. Weideflächen, wo wir vielleicht dachten, die können wir irgendwann nochmal beweiden. Dinge, die wir vielleicht dachten, die könnten wir irgendwann noch erreichen. Oder die könnten wir irgendwann noch erleben. Oder Wege, die wir dachten, dass wir sie vielleicht nochmal gehen könnten. Ich habe gestern dieses Lied gehört, irgendwie, das war in so einer Playlist. Always had high hopes for a living. Kennt ihr das? Thought I'd be that one in a million. Also ich hatte immer hohe Hoffnungen für mein Leben. Ich dachte immer, ich wäre dieser einer in einer Million. Und ich glaube, das ist so etwas, was uns auch ausmacht als Menschen, dass wir vielleicht so ein Stück weit tief in uns drin immer denken, ich bin was Besonderes. Und ich glaube, das sind wir auch. Ja, aber dass wir vielleicht so gewisse Vorstellungen haben für unser Leben, das schaffe ich oder diese oder jene Sache, die will ich mal noch erleben, die will ich mal noch machen. Und ich glaube, das ist gut, weil es treibt uns auch an. Aber manchmal müssen wir eben Träume auch sterben lassen, wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir die nicht mehr schaffen können. Ja, ich fahre gerne Rennrad, aber ich werde nie mehr die Tour de France gewinnen. Es tut weh, ja. Aber es ist okay. Das ist mein Frieden, den ich jenseits von Eden finden kann. Dass ich vielleicht, kann ich mal noch so ein lokales Radrennen gewinnen, aber nicht mehr die Tour de France. Und das ist okay. Also loslassen, das ist der zweite Gedanke, den ich mir hier mitnehme. Und der dritte Gedanke ist Vertrauen. Dann heißt es nämlich in Vers 14 weiter, als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, auch wieder so ganz nüchtern beschrieben hier, dann sind sie halt auseinandergegangen. Ich stelle mir das so vor, die werden schon irgendwie auch zusammen Abschiedsessen gehabt haben oder so. Und die werden sich umarmt haben, wahrscheinlich werden sie auch geweint haben und werden gesagt haben, du, jetzt fängt eine neue Zeit an. Ja, du da drüben bei Sodom und Gomorra und ich hier in wie heißt der Ort dann, wo er sein Mamre, wo er dann sein Zuhause aufbaut. Aber hier steht nur, als sie sich getrennt hatten, da sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen für alle Zeit. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf der Erde. Kann ein Mensch den Staub auf der Erde zählen? Der wird alle deine Nachkommen zählen können. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in der Länge und der Breite, denn ich will es dir geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Und das ist dann seine neue Realität. Dass er jetzt angekommen ist in seiner neuen Realität, genau, im Vertrauen. Er hat Gott vertraut, dass auch wenn er dieses verheißungsvolle Land, dieses saftige Land hergibt, wenn er sich an das Land festhält, was Gott ihm verheißen hat, dieses Land, was vielleicht etwas karger aussieht, wo er vielleicht weiß, da werde ich meine Schafe nie so zufrieden kriegen, die werden nie so fröhlich blöken, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, dass Gott ihn trotzdem versorgen wird und dass trotzdem Gott an diesem Versprechen festhalten wird, das er ihm gegeben hat. Und dass es trotzdem gut werden wird. Und das finde ich das Faszinierende, dass er in dieser ganzen Trauer, in dieser ganzen Abschiedsstimmung, in diesem ganzen vielleicht auch bitteren und auch konfliktgeladenen, was vorher war, jetzt nochmal, ganz kurz nachdem eigentlich das vorige Mal diese Verheißung von Gott kam, nochmal diese Verheißung kommt. Und das will ich euch zusprechen, dass das, glaube ich, für mich der dritte und der wichtigste Schlüssel ist in dieser neuen Realität jenseits von Eden für uns, dass wir vertrauen dürfen, dass auch wenn alles nicht so aussieht, wie wir es uns vielleicht vorgestellt oder erträumt hätten, dass auch wenn die Dinge sich ganz anders entwickeln, als wir das vielleicht antizipiert hatten, wir trotzdem vertrauen dürfen. Und wir in diesem Vertrauen trotzdem auch Frieden finden dürfen. Und ich finde, Frieden drückt sich aus in einem Altar. Das ist mir aufgefallen, als ich diese Geschichten gelesen habe. Ich habe lange gelesen, weil ich ja nach was gesucht habe, was ich gebrauchen kann für die Predigt. Und dann habe ich so gedacht, warum bauen wir eigentlich heute keine Altäre mehr? Die haben damals einfach immer, wo irgendwas passiert ist, haben die irgendwelche Altäre gebaut. Ich weiß nicht mal, wie so ein Altar eigentlich aussieht. Habt ihr euch das mal gefragt? Es gibt da so Bilder in den Kinderbüchern, ne? Da haben die so Steine irgendwie so entweder im Kreis oder so im Viereck oder so. Wahrscheinlich war es irgendwie so, aber so richtig weiß keiner, glaube ich, wie so ein Altar ausgesehen hat. Und ich frage mich, bauen wir genug Altäre in unserem Leben? Also lohnt es sich nicht vielleicht manchmal Stellen festzuhalten, an denen Gott etwas mit uns getan hat, an denen Gott uns etwas verheißen hat, an denen Gott uns etwas geschenkt hat? Und dort uns irgendwie eine Art Denkmal zu setzen. Weil ich glaube, das sind so die, ist vielleicht so die eine Sache, die sich lohnt festzuhalten. Ja, Abraham hat in einem Zelt gewohnt. Und im Hebräerbrief heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Wir leben heute alle nicht mehr als Nomaden. Keiner von euch lebt in einem Zelt, würde ich jetzt mal einfach mal so pauschal behaupten. Oder? Also, keiner lebt mehr in einem Zelt, dauerhaft, ja, und ich glaube, uns fällt diese Vorstellung auch wahnsinnig schwer, nicht dauerhaft an einem Ort zu sein. Und trotzdem können wir damit, glaube ich, was anfangen, weil wir trotzdem immer wieder herausgefordert sind, aufzubrechen in unserem Leben. In Elstal, wart ihr schon mal in Elstal?
Ja.
Die heilige Stätte des Baptismus sozusagen. Unser Baptistenzentrum in Deutschland. Da gibt es ja die Theologische Hochschule, wo ich studiert habe. Und die Architekten haben sich extra davon inspirieren lassen, von diesem Vers, und haben das ganze Gebäude nur halb fertiggestellt. Also, beziehungsweise es ist schon fertig, aber es ist extra so designt, dass es immer so ein bisschen unfertig aussieht. Die Decken bestehen nur aus Sauerkrautplatten, die so weiß angestrichen sind. Und dadurch soll es so ein bisschen dieses Gefühl von einem Zelt haben, der ganze Ort. Von so einer Stätte, die jederzeit auch wieder abgebrochen werden kann. Ein bisschen im Widerspruch dazu steht, dass alles aus massivem Beton gegossen ist. Aber ich finde es schon faszinierend, diesen Gedanken. Es ist so, es ist nichts Dauerhaftes. Es bleibt hier nicht für immer. Und wahrscheinlich wird in 200 Jahren da schon nicht mehr die Baptistische Hochschule sein. Vielleicht schon in 100 Jahren nicht mehr. Und es ist auch ein Stück weit die Realität jenseits von Eden, dass nichts bleibt, was uns irgendwie lieb und teuer ist. Und trotzdem, auf der anderen Seite, Abraham hatte also auch nur Zelte, seine Lebensrealität war sozusagen nie eine feste Stätte zu haben, nie an einer Stadt dauerhaft zu bleiben. Und trotzdem hat er die einzigen Gebäude, die er für die Ewigkeit errichtet hat, die er aus Stein gemacht hat, waren Altäre. Und das ist so der Schlussgedanke für mich. Bauen wir dauerhaft Altäre in unserem Leben? Gibt es irgendwie, wie können wir solche Momente mit Gott festhalten? Wie können wir Verheißungen festhalten? Wie können wir irgendwas machen in unserem Leben für Gott, was Bestand hat, was vielleicht sogar mehr Bestand hat als alles andere? Und machen wir oder haben wir das vielleicht sogar schon gemacht? Ich glaube, es gab immer wieder auch so Zeiten, wo Menschen in Gebäude sehr viel investiert haben, in Kirchen sehr viel investiert haben. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen diesem Bedürfnis entspringt, dass man für Gott mehr investiert als für vielleicht sein eigenes Haus, dass die Gemeinde schöner aussieht als bei mir zu Hause. Und ich wünsche uns, dass wir ein bisschen was von diesem Vertrauen wieder zurückgewinnen, was sich in so einem Altar manifestiert. Ja, so ein Altar ist für mich ein Sinnbild dafür, dass ich glaube, dass Gott mich besser versorgen kann als ich mich selbst, dadurch, dass ich an meinen Träumen festhalte. Also das sind so meine drei Punkte aus diesem Text. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich ihn sehr herausfordernd fand. Ich hoffe, ihr findet ihn auch herausfordernd und ihr denkt nicht, warum hat er nicht die eine offensichtliche Sache gesagt, die da drin steht. Wenn doch, dann sagt mir das gerne nach der Predigt. Für mich sind das diese drei Sachen, Frieden finden jenseits von Eden. Das ist so für mich die Lebensaufgabe von Abraham, dass er seinen Weg jenseits von Eden da irgendwie findet, dass er seinen Weg in dieser neuen Realität findet. Und auch für mich so ein bisschen das, was in diesen Geschichten sich so widerspiegelt. Und das sind für mich die drei Punkte. Erstens, aufbrechen, Menschen verändern sich, niemand bleibt, wer er ist. Gott bleibt, wer er ist, aber sonst niemand. Zweitens, loslassen, meine Träume loslassen, Menschen loslassen, Situationen loslassen, die mir lieb geworden sind, aber die irgendwann nicht mehr passen. Und alles muss irgendwann losgelassen werden. Irgendwann müssen wir loslassen von dieser Erde. Und das ist auch gut so. Und drittens, Vertrauen. Altäre bauen, glauben, dass Gott auch jenseits von meinen Träumen und Vorstellungen die richtigen Wege für mich findet und die grünen Weiden für meine Schafe. Amen.